Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Auch an diesem Mittwochmorgen habe ich mich bei einer Tasse Kaffee sehr früh hingesetzt. Ich habe die Zeitung studiert, ich habe die Pressemitteilung gelesen, die Meldung, das Internet durchforstet, um ein bisschen für Sie zu kuratieren, was heute von Gesprächswert ist, worüber reden die Menschen. Und ganz eindeutig ein Mensch ist die Frau, die mir hier gegenüber sitzt. Es ist der weltgrößte News-Junkie, Nicky Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Nicky. Nicky, am beginnenden Tag 3 der Maskenpflicht, wie geht es dir damit?
Ja, es hat immer noch diesen dystopischen Touch. Im Supermarkt auch, wenn du irgendwie normal, du kennst mich und meine Gesichtskirmes, plötzlich diese Maske zu haben und mit den Augen lächeln zu wollen, das ist wirklich schwierig.
Ja, ich merke vor allen Dingen, dass viele Deutsche jetzt mit den Augen vor allen Dingen sehr genervt sein können. Also das kriegen sie auf jeden Fall hin. Das Lächeln hat ja auch sonst mit dem Restgesicht schon nicht funktioniert. Ich spüre einen erhöhten Aggressionslevel, auch von Supermarktkassiererinnen. Habe ihnen deswegen auch direkt die Standing Ovations verweigert. Und ich muss sagen, die Maske, sie rutscht häufig unter die Nase. Also ich sehe so ein bisschen aus wie Armin Laschet bei Presseterminen. Da ist also... ist noch Luft nach oben. Naja, gut, dann kommen wir doch gleich direkt hierzu.
Die Schlagzeile des Tages.
Die Süddeutsche Zeitung schreibt, Palmer entschuldigt sich für Aussagen zu Corona-Patienten. Ja, Boris Palmer, das Schmuddelkind der Grünen, der Tübinger Oberbürgermeister, musste zurückrudern. Er hat im Sat.1 Frühstücksfernsehen unlängst sich zu Wort gemeldet und sagte dort unter anderem, ich sage es Ihnen mal ganz brutal, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Ja, das sagte er dort und da war ich natürlich etwas geschockt. Ich dachte, muss Palmer denn sowas Menschenverachtendes im Sat.1 Frühstücksfernsehen sagen? Gibt es dafür nicht Klaus Strunz? Und Palmer meint natürlich, dass es sich also in erster Linie bei den Gestorbenen um Menschen mit Vorerkrankungen handelt. Und seiner Meinung nach sind die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns gravierender und könnten etwa das Leben armutsbedrohter Kinder kosten. Jetzt ist er zurückgerudert nach einigem Hin und Her und sagt, niemals würde ich älteren oder kranken Menschen das Recht zu leben absprechen. Falls er sich da missverständlich oder forsch ausgedrückt habe, tue es ihm leid. Und das kennen wir in der Art ja eigentlich nur von anderen Parteien, oder Nicky?
Ja, ich fand es so lustig, dieses Zurückrudern. Es fühlt sich aber auch so halbherzig an. Mhm. So ein bisschen wie der Comedian Bill Burr das gesagt hat. I'm sorry, I made you feel that way.
Ja.
Aber bei der Aussage bleibt er ja doch noch. Die ja so jetzt auch vor ein paar Tagen von Schäuble kam. Mhm. Aber es ist eben so, wenn ein Schäuble es sagt mit seinen 77 Jahren, ist man dann noch so ein bisschen milder im Urteil,
ja,
als wenn ein Palmer das sagt.
Ja, der ja zumal eh schon häufiger aufgefallen ist durch eine gewisse, sagen wir mal, Menschenunfreundlichkeit. Und klar, ich meine, wenn Schäuble in Sachen Ethikunterricht so die Abteilung Tageszeitung ist, dann ist Boris Palmer ja halt eher Sat.1 Frühstücksfernsehen. Und Palmer ist ja auch so ein bisschen das Echolot der Gesellschaft. Ne? Also er spricht das aus, was da ganz tief unten ist. Und man hat jetzt das Gefühl, bei der Gesellschaft kommen ja die Wände auch langsam näher, alles spitzt sich zu. Nur, was will Palmer da anstoßen? Das ist so ein bisschen wie die Szene in Titanic, weißt du, wo alle in die Rettungsboote wollen und die Ersten abgeknallt werden. Nur, dass Palmer die Ersten schon erschießen will, wenn auf der Titanic gerade mal das Licht ausgeht. Und das ist schon sehr interessant. Ich weiß auch nicht, was das soll und wohin das genau führen soll. Denn wenn man das jetzt mal ein bisschen weiterdenkt, ist ja auch die Frage, also wo beginnt denn dann schützenswertes Leben? Warum gönnen wir uns dann überhaupt Pflegeheime, Hospize oder Reha-Kliniken, also auch in Corona-freien Zeiten? Denn als Gesellschaft oder als Staat können wir uns da natürlich dann auch finanziell optimieren und das Geld lieber für andere ausgeben, oder?
Ja, aber so einer hat auch, glaube ich, echt das Gefühl, dass, wenn er solche Sachen sagt, das Gefühl hat, hey, ich spreche es gerade nur aus Und es ist dann immer dieses, ich bin jetzt ganz ehrlich mit dir. Und dabei ist die Übersetzung, ich bin gerade das Arschloch.
Ja, und genau das will die Gesellschaft ja gerade nicht sein. Und wenn alles gut läuft, werden wir auch nie in diese Situation geraten. Ich denke gerade nach, das wäre doch, Palma wäre doch was für so ein neues Sat.1-Format. Also es gibt so eine Gruppe Rentner, die sind zusammen und jeden Tag entscheidet die Gruppe, wen sie sich nicht mehr leisten wollen. Also quasi Omis unter Palma oder so, aber... Naja, ich werde es mal einreichen.
Gewinner des Tages.
Das ist der langjährige Intendant der Berliner Volksbühne, Frank Castorf. Der hat sich nämlich gegen die Kanzlerin durchgesetzt. Der Spiegel titelt und zitiert Frank Castorf: Ich möchte mir von Frau Merkel nicht sagen lassen, dass ich mir die Hände waschen muss. Ist doch ein würdevoller Satz für einen 68er. Der sagt Merkel wahrscheinlich, ja, aber Kacken waschen ab ins Bett, also das geht schon. Und Castorf ruft zu republikanischem Widerstand gegen die Pandemie-Maßnahmen auf. Also er will sich nicht länger den Dekreten von Virologie-Professoren und Politikern unterwerfen. Schon die Worte Lockdown und Shutdown machen mich bösartig. Für mich ist das eine Kampagne. Und er kritisiert auch das Robert-Koch-Institut, dass sie nicht klar sagen können, dass es ohne die Maßnahmen 600.000 bis 1,5 Millionen Tote gäbe. Weil dann würde er sofort einsehen, dass wir einen Ausnahmezustand haben.
Also ein Theaterintendant will es besser wissen als die Wissenschaftler. Und da reiht sich dann auch Kubicki nahtlos ein, weil...
ist ja quasi auch so eine Art Theaterwissenschaftler.
Ne? Ja, er vermutet auch eine Verschwörung, will ich nicht sagen, aber er... wittert auch eine Kampagne des Robert-Koch-Instituts, dass sie politisch getrieben seien von der Regierung Merkel gerade.
Okay, also das heißt, wann immer irgendwie die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten vor weiteren Lockerungen warnen wollen, dann kommt das Robert-Koch-Institut und sagen, pass mal auf, wir haben hier den passenden R-Wert für euch. Also so in etwa sieht Kubicki das, finde ich spannend. Nochmal zurück zu Castorf. Er sagt dann, er lobt dann auch noch Trump und sagt, also Trump wird lächerlich gemacht, zum Idioten erklärt, weil er in der Krise anders handelt als die Deutschen. Gut, und natürlich, weil er Leuten empfiehlt, Desinfektionsmittel zu trinken. Das ist schon spannend. Also Castorf wurde natürlich dann gestern einmal rauf und runter durchs Netz getrieben. Man muss bei Castorf natürlich immer bedenken, er ist halt auch Theaterfachmann. Und er sagte zum Abschied von der Volksbühne 2017, ich gehe jetzt als Brandstifter, als Vagabund durch die Welt. Welcher Rentner kann das von sich sagen, dass er noch so viel Unfug anstiften kann? Das ist ein Riesenprivileg. Mir fällt es ein bisschen schwer, hier Kunst von Künstler zu trennen. Aber man muss dazu sagen, er war lange Zeit an der Volksbühne. Vor der Volksbühne versammeln sich ja jetzt regelmäßig so die Kritiker der Corona-Maßnahmen. Und da kommen ja dann Rechte und Linke zusammen, Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger.
Ich hab's dir gesagt, Corona lässt uns alle näher zusammenrücken.
Die Welt zu Gast bei Viren. Ja.
Blattgold.
Die FAZ schreibt, Lufthansa droht mit Insolvenz. Also nicht Lufthansa droht Insolvenz, sondern Lufthansa droht mit Insolvenz. Mhm. Und das fand ich bemerkenswert. Also die Fluggesellschaft ist mit dem Rettungsangebot der Bundesregierung unzufrieden. Sie pokert mit einer drastischen Maßnahme, wohlwissend, dass Berlin dies nicht zulassen wird. Denn es geht jetzt wohl darum, dass der Bund als Großaktionär mit entsprechenden Entscheidungsbefugnissen einsteigen will. Und da soll es dann irgendwie eine Sperrminorität von mindestens 25% geben, sowie zwei Aufsichtsratssitze. Und das will Carsten Spohr, der Vorstandschef, so nicht hinnehmen.
Du weißt, ich bin persönlich sehr betroffen davon als Lufthansa-Flugbegleiterin.
Ja.
Und ich kann verstehen, dass der Staat mit der Summe, mit der der Lufthansa geholfen wird, da mitsprechen wollen. Ja. Auf der anderen Seite argumentiert Spohr, wo ich mir auch denke, das ist nicht sehr schlau, mit den Gewinnen der letzten 3 Jahre,
ja,
wo man sich dann denkt, ist jetzt wirklich der gute Zeitpunkt, damit zu prahlen, wie viel Umsatz die letzten 3 Jahre gemacht wurde, wie viele Gewinne eingefahren wurden, um jetzt zu sagen, aber wir bräuchten dann doch Geld. Wo du denkst, was habt ihr mit der Kohle gemacht in all den Jahren?
Berechtigter Einwand. Ich muss sagen, also das, was sie da planen, das ist seitens der Lufthansa die skrupelloseste Aktion, seitdem sie John Wick 3 ins Bordprogramm aufgenommen haben. ist ja eigentlich auch verrückt. Stell dir mal vor, es gibt eine Lufthansa-Pleite. Am Ende kann überhaupt keiner mehr fliegen. Und das jetzt, wo der BER fertig ist, ne? Ist ja irgendwie auch verrückt, oder?
Ja, ich finde es einfach, ganz ehrlich, ich denke einfach über die Geschichte der Lufthansa nach. Golfkrieg überstanden, 9/11 auch irgendwie überstanden, Aschewolke.
Ja.
Wer hätte mit sowas gerechnet? Ein Typ, der gegen eine Wand fliegt, alles haben sie irgendwie doch gut gemeistert. Aber wer rechnet denn bitte mit einer Pandemie? Das ist so bitter.
Tatsache. Ja, warten wir mal ab, was passiert. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, sonst habe ich dich ja auch die ganze Zeit hier sitzen. Ne? Kann ja auch nicht sein.
Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Und die kommen in diesem Falle von Dr. Marius Radke. Und der twittert, schützt AfD wählen vor Corona? Das fand ich einen ganz bemerkenswerten Tweet. Und zwar ist der Kollege Radke von der AfD im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Und er spekuliert, schützt AfD-Wählen vor Corona, denn der Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist einer der am wenigsten betroffenen Bezirke. Gerade hier ist die AfD besonders stark. Ein Zufall? Fragezeichen. Das fand ich toll und da muss man natürlich fairerweise sagen, AfD, gut, Leute, die sich so verhalten, dass die anderen einen großen Bogen um sie machen, die sind natürlich vorbildlich in Sachen Infektionsschutz, aber ich glaube, die AfD verwechselt hier Korrelation und Kausalität. Ich meine, die AfD ist auch besonders stark in Pforzheim, dort hat es seit 4 Wochen nicht geregnet. Ich meine, was hat die AfD gegen Bauern, oder?
Ja, oder, also ich vermute immer noch, vielleicht auch einfach Bleichmittel getrunken oder so.
Papala Paparazzi.
Tja, Niki, wir haben uns gestern förmlich die Nacht um die Ohren geschlagen. Das muss man sagen. Und wir lösen es jetzt auf. The Masked Singer gewonnen hat das Faultier. Und das Faultier ist Tom Beck. Ich persönlich hatte ja angenommen, es sei Stefan Raab. Das hat dich ja förmlich auf die Palme gebracht, Niki.
Nein, Stefan Raab hat es nicht nötig, sich so eine Scheiße herzugeben. Ich fand diese Sendung wirklich, die einzigen, die einen Preis verdient hätten, das waren die Jurymitglieder. Also Ruth Moschner hat mir wirklich überzeugend sagen können, dass sie aufgeregt ist, dass sie die Spannung kaum erwarten kann. Und ich habe vor Wut gekocht. Es war so unerträglich. Und ProSieben weiß einfach, dass wir denen ausgeliefert sind. Wir haben nichts. Wo sollen wir sein? Natürlich sitzen wir auf der Couch und schauen uns die Scheiße an.
Ja, das ist wirklich, ich fand das toll, vor allem das Faultier, wo du sagtest, oder das Maulwurf-Dingen, das hat mir gut gefallen. Meine Lieblingsszene war, als der Drache die Maske abgenommen hat und ich sage, oh, Gregor Meile, und von links kam dann nur, wer ist das?
Wer sind die?
Ja, und das muss man ja sagen, also Gregor Meile, Mike Singer, Tom Beck, das ist so das Line-Up unter dem Motto, 3 Gründe, warum ich seit Jahren lieber Spotify nutze. Ja, gut, aber da muss man auch fairerweise sagen, warum soll man Stefan Raab holen, wenn man auch Tom Beck kriegen kann? Naja. Und nun zu dem TV-Event des heutigen Abends. Ja, das kommt ja auch noch heute Abend. Lieber Zentralrat der Dackelquäler und Mobbing-Freunde Olfen, heute ist das große Finale von Promis unter Palmen. Das, also, kommen wir lieber zu etwas völlig anderem, einem Bodybuilder mit Herz für Tiere. Arnold Schwarzenegger hat was zu feiern, denn es ist der Geburtstag des Esels Lulu. Lulu wird 1 Jahr alt, man weiß ja, Schwarzenegger lebt da in seiner Villa in Kalifornien mit dem Zwergpony Whiskey und dem Esel Lula. You know, we stay at home here in California. And that is Whiskey. And that is Lulu. And they love carrots. They're both lovely animals. And I feed them. That is yummy. That is yummy. Das finde ich irgendwie süß, wie er mit denen da zusammenlebt. Das ist toll.
Ich sag's dir, vergiss den Wildtiermarkt in Wuhan. Ich bin mir sicher, Corona ist da entstanden.
Das ist aber wirklich eine traurige Weltsicht. Und vergiss mir bitte nicht den Doppelbizeps-Pavian Ralf. Der lebt da auch irgendwo noch. Merkel macht da Gym auf.
Gym auf.
Super. Ani Schlei, Hollywood. Na ja, komm.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Singen in der Kirche verboten. Ja, die Gotteshäuser machen demnächst wieder auf. Aber es gibt ein Beschlusspapier der Bundesregierung. Die Kirchen haben große Zugeständnisse gemacht. Und es heißt Abstand ja, Singen nein. Singen hat wohl ein großes Tröpfchen Infektionsrisiko. Und deshalb sollen die Leute, die dürfen da mit großem Abstand stehen, nicht mehr als 50 Leute in der katholischen Kirche zum Beispiel, aber sie dürfen nicht singen. Da frage ich mich, wie singen die denn da? Also wie Till Lindemann oder was? Das ist wie so eine Art Rentnerwacken, ne? Oder wie muss man sich das dann da vorstellen? Niki, du hilf mir doch mal.
Vorne ist dann jemand, der predigt und eigentlich können die es wirklich dann doch digital machen, oder? Also wenn noch nicht mal so ein Wir-Gefühl entsteht, in dem man schön singt.
Ja, oder?
Also
es gibt ja auch eine Post von Wagner natürlich dazu. Und Franz Josef natürlich. Wagner schreibt unter anderem, Segen ist ein Urwissen der Menschheit. Beweis, bevor Babys sprechen, singen sie. La, la, la. Bla, bla, bla. Das ist wirklich toll. Also singen ist, ich persönlich finde, singen ist okay. Einer lebenden Fledermaus den Kopf in der Kirche abbeißen, das zum Beispiel nicht. Und es ist ja auch verrückt, du darfst nicht singen, aber die Hostie aus den schwitzigen Pastorengriffeln, die darfst du da nehmen. Ich meine, diese Kirche, ein Raum voller alter Leute, wo du denen per Gesetz verbieten willst, dass gesungen wird, das hatten wir früher bei Wetten, dass, ne, wenn Tommy da mit Status Quo abgerockt hat, aber sonst, oder?
Also, Rock'n'Roll.
Ja, also ich kann mich nur wiederholen, mein Tipp, jetzt wo The Masked Singer vorbei ist, jetzt die Masken von The Masked Singer nutzen, stell mal vorne, der Pfarrer vorne als Drachen und singt dann Kyrie Eleison oder so. Ich fände es toll. Naja, du, ich glaube, wir haben es eigentlich schon wieder für heute, oder? Eine einzige Frage hätte ich noch, Niki. Das musst du mir sagen, du als Social-Media-Expertin. Was machen eigentlich die Virologen, wenn die Pandemie irgendwann vorbei ist, um ihre ganzen Follower bei Twitter oder in den Podcasts zu halten? Hast du da eine Ahnung?
Keine Ahnung. Wirklich nicht.
Oder? Die müssen irgendwie alle dann noch so Crime-Podcasts machen. Oder versuchen dann einfach andere Influencer zu bashen oder so. Irgendwie sowas muss da kommen. Die Drostens. Hier sind die Drostens.
Neuer Virus taucht schon irgendwo auf.
Genau. Und wenn Drosten den persönlich spritzt. Irgendwann stellen wir fest, Drosten hat einfach irgendjemandem einen neuen Virus gespritzt. Weil er sagt, ich wollte unbedingt über die 300.000 Follower bei Twitter. Naja, wir bleiben an der Sache dran. Niki, ich kann mich nur ganz herzlich bei dir bedanken. Das war wie immer sehr schön. Und am Freitag ist an deiner Stelle Jule Wasabi.
Yay.
Vielen unter anderem bekannt von Twitter und von ihrem Podcast. Und ich freue mich sehr auf das, was sie zu erzählen hat.
Kluge, tolle Frau.
Absolut. Wir sind beide große Fans. Und das lassen wir uns auch von ihrer Teilnahme hier nicht kaputt machen. Bis denn. Tschüss.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.